Wir befinden uns in Lolla, Mittelhessen und damit einem besonderen innerdeutschen Grenzgebiet. Eine Frau, kurze, pink gefärbte Haare, pinke Trainingsjacke, steht vor einem Aldi-Discounter.
Wissen Sie, dass Sie hier am Aldi-Äquator leben?
Nee.
Der Ort, wo Aldi Süd und Aldi Nord direkt aneinander grenzen?
Okay. Hier ist Aldi Süd jedenfalls, ja.
Wissen Sie, wo Aldi Nord ist?
Ja, der nächste würde ich sagen Frohnhausen.
Gehen Sie manchmal in beide?
Ja. Ich bin mit Aldi groß geworden. Also das war immer das Geschäft für uns. Und durch diese für mich negative Entwicklung, die es mitmacht, muss ich jetzt auf anderen Wegen gucken, wo ich meine Sachen bekomme.
Deutschlandfunk Nova. What the Wirtschaft mit Burchon Kim und Gregor Lischka.
Und wir müssen diese Ansage, die ihr gerade gehört habt, in dieser besonderen Folge, glaube ich, nochmal präzisieren. Also ich bin Gregor Lischka und ich komme aus Mittelhessen, also der südlichen Supermarkt-Hemisphäre, wenn man so will.
Und ich bin Burchon Kim aus Essen, also aus der nördlichen Hemisphäre.
Essen ist ja auch, das habe ich jetzt erst tatsächlich gelernt, Geburtsstätte von Aldi.
Ich komme aus Aldi.
Du bist aus Aldi-Town.
Ich bin de facto Aldi-Town.
Also der berühmte Aldi-Äquator läuft ja quasi direkt an Essen auch vorbei.
Das hat auch Vorteile, weil wenn du in Essen wohnst, kannst du zu Aldi Süd und zu Aldi Nord, ist oftmals echt nur so ein Katzensprung voneinander entfernt.
Spätestens jetzt fällt euch ein, also auf, in Deutschland verläuft eine Grenze. Aber keine Grenze zwischen Staaten und zwischen Ost und West, sondern zwischen Unternehmen und zwischen Nord und Süd.
Eine Grenze, die mitten durch NRW, Hessen und Thüringen verläuft und die Deutschland in eine Sphäre von Aldi Nord und Aldi Süd aufteilt. Ich glaube, da kennen auch viele von uns so die Memes, so die Streits, wer ist besser, wer ist cooler, wer kann mehr. Es sind zwei Unternehmen, die seit einem Streit unter den Gründern getrennt voneinander agieren. Sowas wie der Limes des Lebensmitteleinzelhandels quasi. Gregor, ich finde, das passt ganz gut, oder?
Ja, wir reden hier dann ja auch noch über zwei riesige Wirtschaftsmächte, die sich da jeweils gegenüberstehen. Und zwar nicht nur in Deutschland, auch global haben sich die beiden Unternehmen die Welt quasi unter sich aufgeteilt.
Aldi Nord zum Beispiel erstreckt sich von Essen, von meiner Heimattown, bis rüber in alle ostdeutschen Bundesländer. Ist außerdem in Frankreich, in den Niederlanden, Belgien, Spanien, Polen, Portugal und weiteren Ländern aktiv. Zählt weltweit über 8000 Filialen. Der Erbe von Aldi Nord, Theo Albrecht Junior, ist laut aktuellem Forbes-Ranking der 8. reichste Mensch Deutschlands.
Und dann ist da ja auch noch Aldi Süd. Noch größer als Aldi Nord, noch mehr Umsatz, ist zwar nicht in Frankreich oder Polen, dafür aber in den USA, Großbritannien und Australien vertreten. Die beiden Aldi-Süderben, Karl Albrecht und Beate Heister, belegen auf dem Forbes-Ranking jeweils einen Platz unter den 10 reichsten Deutschen.
Aus Essen bis nach Australien finde ich crazy. Ja, und der Club der 10 reichsten Deutschen, das finde ich halt auch ziemlich heftig, besteht einfach zu 30% aus irgendwelchen Aldi-Menschen. Also, come on.
Und jetzt kommt erst der wirkliche What the fuck-Moment.
Eine Sensation bahnt sich an. 35 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung gibt es Gerüchte über die nächste Wiedervereinigung. Aldi Nord und Aldi Süd wollen angeblich fusionieren.
Ja, ihr lacht, aber also sorry, selbst in der Comedy-Show Kebekus in der ARD sind die Gerüchte aus der Wirtschaftswelt angekommen. Angeblich wollen die Aldi-Familienmitglieder eine Fusion vorantreiben, berichtet zumindest die Wirtschaftswoche unter Verweis auf Insider aus der Family. Offiziell bestätigt wird da aber aktuell noch nichts.
Das deckt sich auch ganz allgemein mit unserer Aldi-Experience bisher. Wir haben für diese Folge natürlich auch bei Aldi Süd und Aldi Nord angefragt, ob sie unter anderem zu den Fusionsgerüchten Stellung nehmen wollen. Aber auch eine Woche nach der Anfrage und 2 Tage nach Redaktionsschluss haben wir keine Antwort erhalten.
Also wirklich nix, nada dringt nach draußen. Liegt auch daran, dass die beiden Aldi-Gruppen über ein extrem verschachteltes Konglomerat aus Dutzenden Regionalgesellschaften und Familienstiftungen geführt werden. Es ist echt verdammt schwierig, belastbare und vergleichbare Daten überhaupt aus dem Unternehmen rauszubekommen.
Also in der Medienwelt gilt Aldi bzw. die beiden Aldis als so eine Art Blackbox. Man kriegt fast nichts mit. Trotzdem, jetzt sind die Gerüchte wieder mal in der Welt und wir werden in dieser Folge sehen, es gibt tatsächlich mehrere Indizien, dass diese Aldi-Unternehmen immer weiter zusammenwachsen. Fragt sich nur, warum, wenn diese beiden riesigen Wirtschaftsimperien doch so scheinbar erfolgreich sind.
Ja, und wir sind für euch daher bis an den Rand des berühmten Aldi-Äquators gereist, um zu verstehen, warum diese bemerkenswerte innerdeutsche Grenze womöglich bald auch Geschichte sein könnte, und sind dabei auf eine Spur gestoßen.
Und müssen vorher vielleicht mal ganz grundsätzlich fragen, warum haben sich Aldi Süd und Aldi Nord überhaupt irgendwann mal getrennt?
Das ist Rentner Hugo Bansimmer. Wir fragten ihn in seiner Wohnung, warum kaufen Sie bei Albrecht?
Wissen Sie, wenn man Rentner ist, muss man mit dem Pfennig rechnen. Und ich kaufe bei Albrecht ein. Ich kaufe dort immer ein. Man bekommt mehr für sein Geld und ich kann mir hin und wieder eine Pulle extra leisten.
Also mein Herz geht da wirklich auf wie eine Tür, wenn ich diesen Menschen aus dem Ruhrgebiet höre. Ich kann es auch zu 100% verstehen, eine Pulle mehr haben oder brauchen, ne? Ja, Albrecht, das war der gemeinsame Nachname der beiden Aldi-Gründer und Brüder Theo und Karl. Die starteten mit einem gemeinsamen Tante-Emma-Laden in Essen und entwickelten besonders in den 50er Jahren das Aldi-Konzept so, wie wir es bis heute ja kennen. Das Ziel, in einer Zeit, in der viele Menschen mit dem gerade irgendwie Nötigsten auskommen mussten, größer und vor allem günstiger sein als die Konkurrenz.
Um günstige Preise für Nudeln, Milch und Seife in ihren Filialen zu garantieren, setzen die Brüder auf ein minimalistisches Konzept, karge Ausstattung und vor allem ein Sortiment, das sich auf das Notwendigste beschränkt. Und wie das konkret funktioniert hat, das erzählt euch jetzt ein ehemaliger Aldi-Manager, der sich dazu im OMR-Podcast geäußert hat.
Und zwar waren das damals knapp 400 Artikel. Ein normaler Supermarkt hat heute so 10.000, 12.000. Ne? 400 Artikel. Und keine Kühlung, keine Tiefkühlung. Gut, die Tiefkühlung gab es eigentlich noch nicht. Aber auch keine Kühlung. Das heißt, wir haben keine Frischmilch verkauft, sondern Haarmilch. Und haben damit in Deutschland dann mal einen Marktanteil von 40% erreicht. Ich weiß ja auch gute Milch. Die ist nur hoch erhitzt und damit haltbar. Die stand also ohne Kühlung auf der Palette.
Und dieses Bild von der ungekühlten Milchpackung auf der Europalette zeigt wahrscheinlich ganz gut, um was es den Aldi-Brüdern ging. Effizienz. Denn das vergleichsweise kleine Sortiment spart gleich doppelt Geld. Die Logistik ist viel einfacher, man braucht weniger Personal und man kann von den wenigen Artikeln, die man führt, viel einkaufen.
Und als avid Aldi-Einkäufer droppe ich hier mal, ich dachte früher, es gibt nur Haarmilch. Also frische Milch war mir nicht bekannt. Ich kannte nur Haarmilch. Ja, und je größer die Stückzahlen, die man einkauft, desto mehr Rabatt kann man beim Lieferanten dann natürlich auch raushandeln. Das Prinzip kennt ihr ja auch, keine Ahnung, vom Klamotten kaufen oder so. Ja, boah, ihr kauft 3, zahlt aber nur 2. Und statt für T-Shirts gilt das Prinzip aber auch für den Einkauf von Erbsen aus der Konservendose.
Die hießen dann Bonduelle oder so, ist eine bekannte Firma. Ich sage, was ist denn eigentlich, wenn Sie da einen anderen Namen draufschreiben? Wie viel kriege ich dann Rabatt? Ja, das waren dann 2 Pfennig oder so, 3 Pfennig. Nur bei Millionen Dosen war das eine ganze Menge. Das war eine der Geburten der Eigenmarke.
Was ein Fuchs.
Ja, und Rabatt hört sich da jetzt natürlich sehr nett an, dass er da Rabatt kriegt. Natürlich nutzen Supermärkte oder auch Discounter ihre Einkaufsmacht, die sie ja mittlerweile auch haben, auch dazu, um die Preise bei Lieferanten und Landwirten bewusst aktiv nach unten zu drücken. Aber das ist eine andere Geschichte, da sprechen wir heute nicht drüber. Was wir wissen, Kunden bekamen in den Aldi-Läden eine vergleichbare Qualität zu günstigeren Preisen. Das ist das Albrecht-Discount, kurz Aldi-Erfolgsrezept.
Ja, und damit überraschen wir euch nicht. Das Konzept geht halt krass auf. Wie die vielen Dokus über die Aldi-Story belegen, zum Beispiel diese hier vom ZDF aus dem letzten Jahrzehnt.
Und der Boom hält an. Mitte der 50er Jahre haben die Brüder schon über 100 Filialen in ganz Nordrhein-Westfalen.
Ja, aber dann passiert Anfang der 60er Jahre etwas, das eigentlich so gar nicht ins Konzept passt.
Es ist eine Zeit des Umbruchs, in der es, der Legende nach, zu einem folgenschweren Streit kommt.
Oh, 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 Streit im Paradies. Und zwar streiten sich die beiden Brüder angeblich darüber, ob man in den Aldi-Filialen Zigaretten verkaufen sollte. Karl ist angeblich aus moralischen Gründen dagegen. Und weil Theo trotzdem den Kunden unbedingt auch den Kauf von Zigaretten anbieten will, entscheiden sie sich einfach mal, lass uns doch getrennte Wege gehen.
Theo bekommt den Norden, Karl den Süden.
Da ist er, der berühmte Aldi-Äquator. Ja, und das erzählen wir uns ja bis heute in Essen.
Die Nummer mit den Zigaretten.
Die Nummer mit den Zigaretten und warum wir zwei Aldis haben. Also ich dachte, das ist Common Knowledge.
Ich halte das ja für so einen ähnlichen Mythos wie der, dass es damals David Hasselhoff war, der die Mauer zum Fall gebracht hat. Aber es ist ja tatsächlich so, dass Aldi Süd erst 40 Jahre später als Aldi Nord damit angefangen hat, auch Tabak zu verkaufen. Also ich gebe dir den Punkt. Aber es könnte auch wahrscheinlich genauso gut sein, dass die beiden Brüder einfach unterschiedliche Managementstile hatten. Aldi äußert sich dazu auch nicht. Aber gut, trotzdem, trotz dieser Trennung geht die Erfolgsgeschichte munter weiter.
Beide Unternehmen wachsen, obwohl sie rechtlich getrennt voneinander agieren, konstant und halten so eine Art Nicht-Angriffspakt ein. Und der lautet, jeder bekommt sein eigenes Gebiet und man tritt nicht in direkte Konkurrenz zueinander. Also ganz getrennte Gebiete. Aldi Süd eröffnet eigene Filialen in den USA. Aldi Nord darf nach der Wende in den ostdeutschen Bundesländern sein Filialnetz ausbauen. Der Aldi-Äquator durchzieht Deutschland seit mittlerweile fast 60 Jahren und steht immer noch wie eine Eins, oder?
Tatsächlich musste ich feststellen, dass diese innerdeutsche Mauer schon deutliche Risse kriegt.
Was?
Ich bin nämlich genau dorthin gefahren, nach Mittelhessen. Da, wo Aldi Süd in Lolla aufhört und Aldi Nord nach 8 Kilometern weiter nördlich in Frohnhausen beginnt.
Entschuldigung, darf ich Sie was fragen? Wissen Sie, dass Sie hier am Aldi-Äquator sind?
Ja, ziemlich, egal in welche Richtung.
Jawohl. Und es gibt ja jetzt Gerüchte über eine Fusion zwischen Aldi Nord und Aldi Süd. Haben Sie davon was mitbekommen?
Nein. Die gleichen sich sowieso immer mehr an, finde ich, also die zwei Geschäfte.
Ich lieb's, dass du Leute bei Aldi anquatscht.
Es war super entspannt, die Leute waren richtig nett. Wir werden auch gleich noch eine sehr nette Person hören. Also wir merken, die beiden Unternehmen sind zwar getrennt, aber irgendwie nicht so ganz. Also, spätestens, wenn man selber am Aldi-Äquator wohnt und beide Filialen regelmäßig besucht, merkt man offensichtlich, dass es nur noch wenige Unterschiede zwischen den jeweiligen Aldi-Filialen gibt, obwohl das...
Also, Aldi Süd, ich bin Aldi Süd, sag ich dir ganz ehrlich.
Ja, du kommst ja aus Essen, Aldi Nord. Ja, ich meine, es gibt ja diese Überlegenheitsfantasien der Aldi Süd-Menschen gegenüber dem Aldi Nord.
Es ist real.
Aldi Nord war ja mal dieses schmuddelige, ganz Basic-Filialen-Image. Aber das hat sich jedenfalls gewandelt. Denn, und das wusste ich auch nicht, mittlerweile ist der Großteil des Wareneinkaufs zum Beispiel gemeinsam organisiert. Also Aldi Nord und Aldi Süd kaufen gemeinsam ihre Waren und Produkte ein. Tendenz steigend. Das sieht man zum Beispiel daran, dass mittlerweile bei gefühlt 9 von 10 Artikeln im Laden hinten auf der Verpackung beide Aldi-Logos draufgedruckt sind. Also dieses Produkt wird für beide Aldi-Gruppen hergestellt und geliefert. Und das Produkt, das konnte ich am Aldi-Äquator dann ja auch recht schnell einmal überprüfen, findet man dann auch genauso bei Aldi Nord und Aldi Süd im Regal wieder.
Ja, und mittlerweile haben die beiden auch schon gemeinsames Marketing und gemeinsamen Presseauftritt. Die teilen sich auch so einen Online-Store, Eigenmarken wie Crane. Alle, die eine Isomatte bei Aldi gekauft haben, wissen Bescheid.
Oder ein Zelt.
Ja, und auch so Projekte wie Aldi Talk, die werden schon zusammen gemacht.
Gibt kein Aldi Nord Talk und Aldi Süd Talk.
Ja.
Egal, ob die Medienberichte und Gerüchte zu einer anstehenden Fusion also stimmen oder nicht. Die Aldis versuchen schon länger, Synergien zu finden. Also ihre Kräfte, wo es geht, zu bündeln. Fragt sich nur, warum?
Ja, und wir müssen hier nochmal ganz kurz disclaimen. Beide Aldi-Gruppen rücken kaum mit Infos raus. Also auf unsere Anfragen haben wir keine einzige Antwort erhalten. Es gibt auch keine belastbaren bzw. gut vergleichbaren Daten aus den Unternehmen, die einen vielleicht irgendwie vermuten lassen könnten, warum die Aldi-Unternehmen eine Fusion oder zumindest Vereinheitlichung anstreben.
Heißt, wir wissen zwar zum Beispiel, wie groß die Aldi-Filialnetze sind und wie viel Umsatz die beiden Unternehmen machen, aber nicht, wie viel Gewinn sie daraus ziehen, wie ertragsreich und wirtschaftlich gesund sie überhaupt sind. Weil sehr verschachtelte Unternehmen.
Wir haben daher mit jemandem gesprochen, der die wirtschaftliche Lage und das Kalkül der Aldi-Gruppen besser einschätzen kann. Und der bringt deren wirtschaftliche Lage so auf den Punkt.
Schlecht.
Ja, das war ganz kurz und ganz knapp. Und dieses Statement kommt von Thomas Röb. Bevor er jetzt selber erklärt, wie er darauf kommt, auf dieses Urteil.
Schlecht.
Ja, müssen wir vielleicht nochmal eine viel wichtigere Frage klären. Ist er Aldi Süd, ist er Aldi Nord, wo ist er am Aldi-Äquator?
Südlich.
Aber nicht sehr weit südlich. Ich wohne in Düren, das ist zwischen Köln und Aachen. Also die ersten Aldi-Nord-Filialen kann ich innerhalb von, ich glaube, 80 Kilometern oder so erreichen.
Aber Team Aldi Süd, und genau da hat auch seine berufliche Karriere gestartet.
Ich bin direkt nach meinem Studium bei Aldi als sogenannter Bezirksleiter eingestellt worden und habe diese Aufgabe dann 2 Jahre wahrgenommen. Ich bin dann promoviert und bin dann zu einer Unternehmensberatung gegangen, Roland Berger, und habe auf diesem Zeitpunkt erst mich mit Aldi auch überhaupt theoretisch beschäftigt. Vorher habe ich einfach das gemacht, was man mir gesagt hat, ohne da groß drüber nachzudenken.
So, und auf diese Art und Weise ist er dann zu so einer Art Discounter und später dann auch Handelsexperten geworden. Mittlerweile lehrt er seit knapp 25 Jahren als Professor für Handelsbetriebslehre an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg.
Auch Thomas Röb kennt jetzt keine brisanten Insider-Infos bezüglich dem Stand zu einer möglichen Fusion oder so. Aber Röb hat über die Jahre immer einen Blick auf Aldi und den Discountermarkt gehabt und glaubt, dass Aldi da gerade vergleichsweise schlecht dasteht, beziehungsweise unter einem enormen Handlungsdruck steht.
Das Grundproblem ist, dass es Aldi nicht gelungen ist, den Aufstieg Lidls einzudämmen.
Lidl, auch 4 Buchstaben, auch ein großer Discounter in Deutschland. Jetzt könnte man natürlich sagen, Konkurrenz belebt doch das Geschäft. Aber wenn die Konkurrenz schneller wächst und moderner wirkt als man selbst, wird sie eventuell zur ernsten Bedrohung. Heißt zum Beispiel, die Margen schrumpfen, weil Aldi günstiger bleiben muss. Gleichzeitig sinkt die Verhandlungsstärke gegenüber Lieferanten. Am Ende kann das bedeuten, weniger Gewinn pro Produkt und weniger Einfluss auf den Markt.
Aldi ist bis in die 90er Jahre hinein eigentlich der führende Discounter gewesen. Aber praktisch seit Gründung des Unternehmens hat Lidl sukzessive aufgeholt.
Erst 1973 hatte nämlich überhaupt die erste Lidl-Filiale eröffnet. Da hatte Aldi schon hunderte Märkte. Und erst in den 80er Jahren begann bei Lidl der großflächige Filialausbau. Trotzdem konnten sie diese krasse Aufholjagd irgendwie starten.
In den 90er Jahren, also der Zeit nach der Wiedervereinigung, hat Lidl sehr viel geschickter als Aldi Nord, die ja den Osten übernommen haben, für sich den Osten erschlossen. Und war immer ein Stück moderner, ein Stück aggressiver, auch preisaggressiver, obwohl sie es eigentlich nicht leisten konnten. Und Aldi war immer ein bisschen träger.
Aus Sicht von Röb hätte Aldi diesen Konkurrenten eigentlich frühzeitig loswerden können, wenn man selber frühzeitig die Preise aggressiv gedrückt hätte, so sehr, dass Lidl nicht mehr mitziehen kann und in den Konkurs getrieben wäre. So eine Taktik nennt man auch Predatory Pricing, also räuberische Preisgestaltung. Es kam aber ganz anders. Aldi hat das nicht gemacht und Lidl hat sich bis heute nämlich zum größten Discounter in ganz Deutschland gemausert.
Das klingt auch nach ordentlich Rosenkrieg, um ehrlich zu sein, so ein bisschen Game of Thrones-Vibes. Lidl gehört, by the way, zur Schwarzgruppe. Zu der gehört auch Kaufland und ähnlich wie bei Aldi handelt es sich nicht nur um Börsenkonzern mit öffentlichen Transparenzpflichten. Nee, natürlich handelt es sich auch dort um verschachteltes Unternehmenskonglomerat mit einem extrem reichen Menschen an der Spitze. Dieter Schwarz, sagt euch vielleicht was. Und der Dieter Schwarz ist natürlich auch unter den Top 10 der vermögendsten Deutschen. Der ist sogar die Nummer 1 auf der Liste.
Also ich kriege hier gerade so ein bisschen ein Muster raus. Also wer in Deutschland reich werden will, der sollte einen Discounter gründen und irgendwelche komplexen Familienstiftungskonglomerate drumherum.
Der muss einfach Lebensmittel verkaufen.
Irgendwas hat die Lidl bzw. die gesamte Schwarzgruppe in den letzten Jahrzehnten also offensichtlich richtig gemacht. Aus einer Position der Schwäche heraus hat Lidl sich genauso wie die beiden Aldi-Gruppen weltweit ausgebreitet und hat die Aldis sogar schon deutlich überholt. 2024, also im letzten Jahr, war sie laut der National Retail Federation gemessen an ihren Jahresumsätzen der drittgrößte Handelskonzern weltweit.
Komplett krank.
Mit einem globalen Umsatz, der ungefähr 1,5-mal so groß ist wie der Umsatz von Aldi Nord und Aldi Süd. Und zwar zusammen.
Ja, aber damit nicht genug, ne? Weil die Schwarzgruppe, die will sich jetzt irgendwie auch zu so einem Tech-Konzern quasi entwickeln und ist ins Cloud-Geschäft ziemlich dick eingestiegen. Ja, und das ist jetzt auch nochmal so ein kleiner What-the-fuck-Moment, weil Lidl für die eigene Einkaufs-App sicher gehen wollte, dass die Daten der Kunden auch wirklich sicher sind, haben die aus dieser Notlage heraus entschieden, naja, dann bauen wir halt eigene Server- und IT-Sicherheitsstrukturen in Deutschland und Europa. Und das klappt.
Deutsche Amazon quasi. Mhm. Es funktioniert anscheinend sogar so gut, dass sie diese IT-Dienstleistungen auch schon an andere Unternehmen verkaufen. Unter anderem an die Commerzbank oder auch einfach den FC Bayern München. Also auf dem.
Heute kommen alle auf den Tisch.
Ja, in diesem Bereich wird die Schwarzgruppe auch noch extrem expandieren. Link zu einem interessanten Artikel und vielen Neuigkeiten dazu knallen wir euch in die Shownotes.
So, und während Lidl nach den Sternen greift, hat man nördlich und südlich des Aldi-Äquators was gemacht? Den Kompass verloren, findet zumindest Thomas Röb.
Dann haben die irgendwo den Kompass verloren und haben angefangen, Lidl zu imitieren. Wir hatten immer 500 Artikel, Heute haben sie 1500 Artikel, so wie Lidl auch. Die haben dann auch natürlich die personalintensiven Konzepte wie den Backstore übernommen und dies und das und haben dadurch auch ihre Personalkostenvorteile verloren. Die Markenartikel sind aufgenommen worden in großem Umfang. Das war eigentlich Lidls Spezialität. Statt an seinem grundsätzlichen Konzept und vielleicht auch an der Preisaggressivität zu arbeiten, sind die halt hingegangen und haben ihre Sortimente aufgebläht. Und dann sind natürlich die Kosten auch in die Höhe geschossen.
Es ist nicht mehr das Aldi, was es mal war. Das ist zumindest seine betriebswirtschaftliche Analyse. Eigentlich hatte Aldi seinen Kunden ja abtrainiert, überhaupt Markenartikel zu wollen. Das ist böse. Und diesen USP verliert Aldi, weil sie sich diesbezüglich mehr an Lidl, Rewe und Co. orientieren. Das meint zumindest unser Experte Röb.
Und genau das, diesen Eindruck, hat uns nicht nur Röb geschildert, sondern auch original die allererste Kundin, die ich am Aldi-Äquator in Lollar, Mittelhessen, vorm Aldi Süd getroffen habe. Grüße gehen raus an Conny in der pinken Trainingsjacke.
Ich bin mit Aldi groß geworden. Also das war immer das Geschäft für uns. Und durch diese für mich negative Entwicklung, die es mitmacht, muss ich jetzt auf anderen Wegen gucken, wo ich meine Sachen bekomme. Ich bin auch so ein bisschen enttäuscht, sage ich mal, vom Aldi Nord. Ich meine, ich gehe ja in Aldi eigentlich, um kostengünstiger einzukaufen, glaube ich jedenfalls. Aber wenn die jetzt sowieso alle auf die Marken umsteigen, dann sehe ich da nicht mehr so wirklich den Sinn vom Aldi.
Hartes Urteil.
Sehr nachdenklich gemacht, habe ich die Frage. Ich war wirklich beeindruckt, wie analytisch sie dieses Discounter-Game betrachtet hat. Ich hatte das vorher nicht so auf dem Schirm. Aldi hat in ihren Augen also den Nimbus als Marktführer im Discounter-Bereich irgendwie verloren. Und gleichzeitig können sich die beiden Aldis ihrer Meinung nach auch nicht so ganz entscheiden, ob sie nun Discounter oder Supermarkt sein wollen.
Das finde ich schade und das macht ein Aldi auch leider für mich uninteressanter, weil ich dann eher andere Märkte besuche, wo ich wirklich alles kriege. Also da sind zu große Lücken inzwischen beim Aldi entstanden.
Ja, ich glaube, Aldi hat Conny jetzt schon verloren. Und die Frage ist jetzt, würde eine Fusion zwischen Aldi Nord und Aldi Süd, jetzt mal ganz hypothetisch gesprochen, womöglich helfen, um all diese genannten Probleme zu beheben, die Leute wieder glücklich zu machen, die Leute wieder zu Aldi zu ziehen und wieder die Vormachtstellung zu erreichen?
Natürlich sehe ich Vorteile, wenn eine Fusion hätte. Aber was ich sage, ist nicht, dass es keine Vorteile hat, wenn die fusionieren. Was ich sage, ist, dass diese Vorteile es nicht bringen werden.
Das ist die Meinung von Thomas Röb. Er glaubt, Aldi müsse sich wieder mehr auf seine alten Tugenden besinnen, weniger Artikel führen und versuchen, so günstig und profitabel wie irgend möglich zu werden.
Wir haben auch nochmal mit anderen Branchenexperten gesprochen und die betonen sogar etwas mehr die positiven Effekte, die so eine Fusion auch haben kann.
Man könnte den Einkauf konsequent zusammenlegen, man könnte sicherlich auch Verwaltungskosten sparen und etc. Also ergeben sich schon positive ökonomische Effekte.
Meint Stefan Rüschen, Professor für Lebensmittelhandel an der Hochschule in Heilbronn, Aldi Südgebiet by the way. Und natürlich gibt es erstmal eine ganz einleuchtende ökonomische Logik hinter einer Fusion. Und das sind dieselben Gründe, warum die Aldis ja, das haben wir auch schon erfahren, schon immer mehr Unternehmensbereiche nord- und südlich des Aldi-Äquators harmonisiert haben.
Wenn man die Verwaltung und die IT beispielsweise zusammenlegen kann, spart man natürlich Kosten ein und könnte Themen wie digitale Transformation und E-Commerce und so weiter auch vielleicht schneller vorantreiben. So wie das Lidl ja auch schon bei sich mit einer einheitlichen IT-Abteilung macht. Ein Bereich, in dem Lidl ja geradezu voraneilt. Aber Stefan Rüschen meint auch, ähnlich wie Thomas Röb.
Allerdings glaube ich jetzt nicht, dass diese Zusammenlegung dieser Funktionen einen so großen Effekt hat, als dass man sich einen zusätzlichen Wettbewerbsvorteil gegenüber der Konkurrenz damit erarbeiten könnte.
Denn am Ende könnte eine Fusion, sofern sie überhaupt kommt, auf Dauer natürlich hier und da ein bisschen Kosten senken. Aber ob das dann ausreicht, um gegenüber Lidl wieder aufzuholen und vielleicht auch Kunden wie Conny wieder mehr für das eigene Unternehmen zu begeistern, das halten eigentlich alle, mit denen wir gesprochen haben, für sehr fraglich.
So, und jetzt ist es vielleicht wirklich mal an der Zeit, zur Kasse zu gehen, quasi die gesammelten Erkenntnisse aufs Laufband zu legen und in Aldi-Geschwindigkeit, weil das ist ja auch Fakt, Aldi sind die schnellsten am Laufband, auszuchecken.
Fällt da gerade eine innerdeutsche Grenze? So wie einst, als David Hasselhoff die innerdeutsche Mauer in Grund und Boden sang. Steht da in Deutschland erneut eine Wiedervereinigung an, die nord- und südlich des Aldi-Äquators wieder für blühende Landschaften sorgt?
Auf dem Weg entlang des Aldi-Äquators haben wir jedenfalls ein paar Spuren und Hinweise gefunden, die nahelegen, dass Aldi ein paar gute Gründe hätte, sich neu zusammen aufzustellen.
Aldi ist ins Hintertreffen gegenüber einem Konkurrenten geraten und treibt womöglich auch deshalb schon länger eine stärkere Vereinheitlichung von Aldi Nord und Aldi Süd voran. Und teilweise sind Synergien und Kosteneinsparungen ja auch noch möglich, zum Beispiel in der IT oder der Verwaltung.
Ob das aber ausreicht, um gegenüber Lidl wieder aufzuholen und ob Aldi überhaupt wirklich in den kommenden Jahren fusioniert, ja, da ist eine Portion Skepsis auch angebracht.
Klarheit habt ihr jetzt hoffentlich in Bezug darauf, wie das Aldi-Konzept überhaupt funktioniert und wie Aldi damit das Discounter-Prinzip geradezu erfunden hat.
Warum es diesen komischen Aldi-Äquator in Deutschland gibt und ja, vielleicht schaut ihr das nächste Mal, wenn ihr in Mittelhessen, Siegen oder Essen unterwegs seid, selber mal in den unterschiedlichen Aldi Nord- und Süd-Filialen vorbei und macht euch ein eigenes Bild. Ist es ein gemeinsamer Laden oder ist da echt noch eine Trennung drin?
Und denkt da vielleicht auch irgendwo zwischen Kühltheke und Kasse auch mal kurz an uns, das Team von Deutschlandfunk Nova What the Wirtschaft. Finden könnt ihr alle unsere Folgen übrigens in der Deutschlandfunk Audiothek und die Redaktion für diese Folge hatten Anne Göbel,
Recherche Thiele,
Faktencheck hatte Lino Kruckenberg und Jule Dieterle.
Produktion Alexander Hart.
Hosts und Autoren waren Gregor Lischka und
Buchan Kim.
Und damit checken wir aus.
Tschüss!
Deutschlandfunk Nova. What the Wirtschaft. Jeden zweiten Donnerstag neu in der Deutschlandfunk-App. No.